welcome. Grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Zum Jahresende noch eine neue Ausgabe des China-Ticker und zwar in neuem Gewand. Denn unser Team hat sich erweitert um Miriam Fritz und Lutz Bernes, mit denen wir künftig einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in allen Aspekten zu China und unserem Planeten legen werden. Sven widmet sich weiterhin seinem Lieblingsthema im Gespräch mit Sandra Rohner, der Geschäftsführerin der KI-Allianz Baden-Württemberg. Und am Ende habe ich noch zwei Überraschungsgäste.
Hallo, hallo Manuel.
Ja, Sven, länger nichts mehr gehört, ne?
Ja, war ein heißer Herbst, ne? Viel zu tun.
Irgendwie hatten wir hier gar keinen Herbst. Also es ging echt direkt von 30, 35 Grad dann auf einen Busch runter auf so zwischen 10 und 0. Und jetzt haben wir so die Mixtur zwischen nachts zu 5 und tagsüber dann nochmal bis zu 20. Also so gesehen, wow. Herbst ist einfach ausgefallen. Ist aber auch anderen aufgefallen hier, weil ich mich ja viel auch mit Klimaanlagen und sowas beschäftige. Und jo, die haben dann, meinen dann manchmal, dass ja in der Übergangszeit man dann ihr System besonders effektiv, dann habe ich gesagt, was für eine Zeit? Und gesagt, ja, dieses Jahr wäre extrem. Also nichts mit Übergang.
Ja, ich muss sagen, hier war es ein bisschen ähnlich. Also wir hatten einen sehr kalten November. Hier hat es sogar geschneit und öfters schon gefroren. Brauch ich nicht persönlich. Ich mag lieber das Warme. Von daher würde ich lieber die 5 bis 20 Grad nehmen, als die minus 2 bis 3, die wir hier so haben.
Ich verstehe. Gut, was wir heute überhaupt nicht haben, ist Zeit.
Ja, die Zeit, ne? Also, wie ich dir vorhin schon mal gesagt habe, die kurze Zeit zwischen Sommerferien und Glühweinständen und dann auch noch die ganzen Leute, die man sprechen muss, was uns dazu führt, dass wir wenig Zeit für unser Gespräch haben.
Genau, und zack, bum, bum, ist schon wieder Frühlingsfest und ja, ich weiß, wie das geht, ja.
Ja, aber ich meine, wir hatten ja spannende Gespräche zu unseren beiden neuen Fokusthemen. Magst du ein bisschen was zu deinem Gespräch sagen?
Ja, wir können einfach mal eine kleine, ein kleines Announcement, eine Ankündigung hier machen. Der China-Ticker entwickelt sich stetig weiter. Also jetzt nicht, dass wir jetzt immer längere Pausen zwischen Folgen haben, das wird sich auch wieder ändern. Aber wir hatten ja mal ganz am Anfang so ein bisschen so dieses Magazinkonzept, dass wir sagten, ja, wir haben so was, ich 1, 2, 3 Gespräche und dann so ein bisschen verschiedene Rubriken. Und jetzt irgendwie tatsächlich kommen wir jetzt dazu. Was wir jetzt nämlich haben, ist zum Beispiel eine Rubrik. Eine Rubrik tatsächlich, also wie in einem Magazin, und die nennt sich Planet China. Und da werde ich mich vornehmlich von uns beiden, aber du bist da natürlich auch dabei, werden wir uns ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber im viel größeren Sinne, also jetzt nicht nur umweltverträglich oder irgendwie so, sondern Nachhaltigkeit in der kompletten Beziehung, die China zum Rest des Planeten hat, natürlich mit einem Fokus auf Deutschland und Europa. Aber das sind dann eben so Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit in Lieferketten, natürlich auch Umweltthemen. Aber dazu haben wir jetzt einen Arbeitskreis gebildet und da sind auch zwei, ein alter Bekannter und ein neuer Bekannter dabei. Den Lutz Bernes, den kennst du schon ganz gut. Du hast mal ganz früh, ganz am Anfang, also vor gefühlt 50 Jahren, 5 Jahren, 3 Jahren.
50 Folgen.
Okay, ja. Das Zählwort ist mir entfallen. Ja, genau, das hast du mit dem Lutz Bernes mal ein Interview geführt. Und dann haben wir jetzt noch die Miriam, die ist auch dabei, die Miriam Fritz. Und beide sind in dem Thema sehr bewandert und wir werden uns da ein bisschen die Bälle zuspielen oder auch die InterviewpartnerInnen hin und wieder austauschen. Also rund um das Thema, und das nennt sich dann jetzt China-Planet, nee, umgekehrt, Planet China, so.
Ja, spannend. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr da für uns vorbereitet. Und wie du gesagt hast, ne, vielleicht darf ich ja auch mal was in dem Magazinteil machen. Aber ich habe ja auch noch ein zweites großes Fokusthema, wo wir dann zum zweiten Teil unseres Magazins kommen, dem ganzen Thema Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Und da habe ich dieses Mal ein Gespräch geführt mit der Sandra Rohner, der Geschäftsführerin der KI-Allianz Baden-Württemberg.
Und tatsächlich kommt jetzt sogar noch ein drittes Gespräch dazu. Ich hatte nämlich die ganz unverhoffte Gelegenheit, auch mal jemanden live hier zu interviewen. Und das zwar nicht gleich einen oder eine, sondern einen und eine. Also wir waren zu dritt. Und zwar unsere Freunde, die beiden Geschäftsführer vom China-Institut für die deutsche Wirtschaft, sind ja alte CNBW-Bekannte. Und die beiden waren auch hier und da haben wir uns auch so 12, 13 Minütchen mal unterhalten, was sie denn in China machen, warum, was dabei rüberkommt und wie es so der neueste wirtschaftliche Kenntnisstand ist. Das war mein Live-Gespräch. Das ist qualitativ ein bisschen in die Hose gegangen. Also mein Mikro war etwas übersteuert. Darum werde ich das ganz hinten reinsetzen, praktisch vor den Kalender. Nicht, dass jemand meint, nur wegen der Qualität müsse die Folge überspringen. Aber es wird besser, es wird besser. Es ist nur am Anfang so die ersten paar Minuten.
Ja, da bin ich mal gespannt, was die Podcast-Statistiken uns im Anschluss verraten werden.
Okay, ja. Rapider Absturz. Ja, ich würde sagen, dann,
hören wir rein.
So, miteinander. Heute Premiere. Premiere von Planet China. Und was es ist, das wird man auch gleich verraten. Aber ich muss erstmal verraten, wer jetzt bei uns hier, wie wir hier, natürlich alle nicht an einem Ort, aber trotzdem gemeinsam in einem Gespräch, einem hoffentlich sehr interessanten Gespräch, wer wir denn sind. Also gut, mich jetzt, Manuel, kennen die meisten hier, die den Podcast zumindest schon mal gehört haben. Aber fangen wir mal an, völlig anti-woke mit Ladies First. Wir haben hier die Miriam. Kannst du 2, 3 Sätze zu dir sagen, was dein Hintergrund ist? Und später kommen wir dann auch dazu, was überhaupt Planet China sein soll.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Manuel. Mein Name ist Miriam Fritz. Mein Hintergrund ist seit sehr vielen Jahren Wirtschaft und China. Genau genommen seit 2006 bin ich schon in China intensiv unterwegs im Bachelor- und Masterstudium samt Praktika. Habe mich so in das Land rein verliebt und rein vertieft, dass ich nicht nur Ökonomie, sondern auch Sprache und Kultur dann dort tief kennengelernt habe. Und bis heute begleitet es mich, aber erweitert um hochspannende und aktuelle Themen, die auch in dem Podcast hier untergebracht werden. Und zwar zum einen das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, auch ESG-Reporting heutzutage genannt, weil viele hierzulande natürlich auch unter dem Druck stehen. Und hochaktuell 2025 hat China seine eigene Regulatorik im Bereich Nachhaltigkeit rausgebracht. Dazu werden wir in weiteren Folgen auch zu sprechen kommen, denn die werden immer relevanter und breiter gelten für chinesische Firmen und deutsche Firmen in China. Drittes großes Thema, was wir auch unterbringen wollen, sind nachhaltige Lieferketten und darin auch schon eine Industrie, die gerade groß in den Schlagzeilen und News hierzulande ist, und zwar die Permanentmagnete, die Hochleistungsmagnete ist gerade hochspannend und auch eine Bedrohung für die deutsche Industrie. Da durften wir auch im Namen der Bernos Consulting, da wird der dritte Referent gleich dazu noch eingehen, einen Pionier in der Lieferketten-Nachhaltigkeit bis hin nach China begleiten. Und da kreuzen sich unsere zwei auch Kernthemen Nachhaltigkeit und Lieferketten im seltenen Erd- und Magnetbereich. Ja, die ja aktuell für die deutsche Industrie große Sorgen bereiten, auch Arbeitsplätze gefährden. Aber diese Risiken sind auch potenzielle Themen für weitere Podcast-Folgen.
Wollen wir dann mal den bisher noch unbenannten, mysteriösen Experten mal ganz kurz zu Wort kommen lassen?
Ja, gern. Vielen Dank, Miriam, für die nette Vorrede und Manuel für das herzliche Willkommen. Mein Name ist Lutz Berners. Ich bin seit 1999 überwiegend mit China befasst. Jetzt seit über 15 Jahren mit meiner eigenen Beratungsgesellschaft. Und wir unterstützen vor allem Mittelständler, aber auch Behörden und Ministerien hier in Deutschland bei China-Themen, insbesondere wenn es immer um das Thema Partnerschaften geht. Das können Lieferketten sein. Das können aber auch Vertriebspartnerschaften sein oder Kapitalpartnerschaften. Und gerade in den letzten Jahren, seit der Corona-Pandemie, seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Lieferketten immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und da kommt dann auch wieder natürlich die Verbindung zu den aktuellen, zunehmend kritischen Themen, wie zum Beispiel auch seltene Erden, aber auch sonstige Sachen, wo deutsche Unternehmen doch in den letzten Jahren zunehmend abhängig geworden sind von ihren chinesischen Lieferanten. Die chinesischen Lieferanten allerdings auch von ihren europäischen Kunden. Und so haben wir ein sehr spannendes Feld, das wir bearbeiten, wo wir immer wieder versuchen, die Leute zusammenzubringen und gemeinsam Sachen zu erreichen, die sie alleine nicht erreichen können. Und ich denke, das ist ja auch irgendwo der Sinn des China-Netzwerks Baden-Württemberg, Leute zusammenbringen und gemeinsam etwas erreichen, was man alleine nicht erreichen kann. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das große Stichwort ist jetzt schon gefallen, Nachhaltigkeit. Der Begriff, denke ich, der war lange Zeit natürlich hauptsächlich auf Umweltthemen, also nachhaltiges Wirtschaften im Sinne von dem Planeten nicht dabei völlig zu demolieren. Darum ja auch Planet China, weil alles wieder mal mit allem zusammenhängt. Aber inzwischen wissen wir ja auch, dass auch das Wirtschaften an sich jetzt mal unabhängig von dem Umweltaspekt, der ja auch bei diesen sogenannten seltenen Erden und so weiter auch ein relativ wenig diskutierter Nebenaspekt ist. Aber es gibt bestimmt Gründe, warum das bei uns zum Beispiel in Deutschland nicht abgebaut wird, aber dann jetzt wieder von meiner Brille aus bei uns in China sehr viel. Das heißt, Nachhaltigkeit ja auch in den Lieferketten, in der Versorgung, aber vielleicht auch allgemein im Sinne von, ja, wenn ein Global Player anfängt, alles für die ganze Welt zu produzieren, was machen die anderen? Man braucht ja auch ein Einkommen, um etwas zu kaufen von dem. Das heißt, bei uns, in unserem Sinne, Planet China heißt Nachhaltigkeit im Sinne von Wirtschaften, von Umwelt, aber auch sozial. ESG, das Stichwort ist schon gefallen. Und dazu wird man dann in verschiedenen, unterschiedlichen Konstellationen uns zu interessanten Gesprächen zusammenfinden. Habe ich das so halbwegs korrekt rübergebracht? Was meint ihr beide?
Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg. Wir haben über die letzten, ja, gerade 10 Jahre dieses Thema Nachhaltigkeit, unternehmerische Nachhaltigkeit, war immer im eigenen Interesse der Unternehmen. Das haben wir immer gesehen, denn unsere mittelständischen Kunden haben meistens gesagt, wir müssen das aus eigener Kraft schaffen. Und das geht nur, wenn wir auch in 10 Jahren noch so wirtschaften können. Das heißt, da müssen wir heute die Grundlagen dafür legen. Ja, freue mich drauf.
Ganz hervorragend. Sehr schön vorgestellt, unseren Planeten China. Dank an Manuel. Und dann möchte man auch mal eine Lanze für China schlagen, denn so streng das alles klingt mit den Exportkontrollen, die aktuell im seltenen Erdsektor unsere deutsche Industrie belasten, so weit vorangeschritten ist China wiederum im Klima- und Umweltschutz. Und das weiß man hierzulande weniger. Da weiß Manuel mehr dazu. Und wir als China-Experten wissen das auch zum Teil, in welchen nachhaltigen Sektoren China schon Vorreiter und First Place der Welt ist. Also auf dem ganzen Planeten, auf der Erde, Anführer in Klimaschutz und nachhaltigen Sektoren, im New Energy Vehicles und im erneuerbaren Energieerzeugung durch Solar- und Windenergie, überall erster Platz. Aber eben auch in der Verarbeitung der seltenen Erden, die ein sehr schmutziges Geschäft ist. Und das wollen wir ja auch zum Teil gar nicht in Europa haben. Daher sollten wir auch, ja, froh sein, wenn da diese Nachhaltigkeitsbelastungen so weit weg wie möglich sind. Aber genau da ist das Dilemma dieser so wichtigen Rohstoffe.
Genau da ist der Planet eben der eine, auf dem wir gemeinsam leben. Ich meine, von mir aus kann ja gern ein Elon Musk den Mars erobern und dann die seltenen Erden dort abbauen. Das wäre vielleicht für alle sogar in aller möglichen Hinsicht ein Zugewinn. So, aber momentan bauen wir sie eben in einer Welt auf einem Planeten ab und dann ist es eigentlich völlig egal, wo jetzt, und das bringe ich dann so vielleicht ein bisschen ein in der Zukunft, PVC gibt es seit über 100 Jahren. Das ist auch unheimlich dreckig und schmutzig. Und das wird auch überwiegend in China hergestellt. Und ja, wir fühlen uns dann meistens oder ja, in Europa oder so fürchterlich grün und nachhaltig, weil eben der ganze Dreck, wenn man es mal direkt sagt, eben woanders produziert und dann auch wieder gelagert wird. Und ja, so hängt eben wieder mal alles mit allem zusammen. In diesem Planeten.
Richtig. Aber wir können auch Hoffnung schaffen für die folgenden Beiträge, denn wie ganz kurz angeschnitten, wir durften früh einen Pionier der Nachhaltigkeit bis hin nach China begleiten und haben gesehen, man kann etwas machen für die Nachhaltigkeit in China vor Ort, in diesen sehr sensiblen Lieferketten, die einfach mit wahnsinniger Umwelt und auch also Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung, Luft und Boden und Wasser Verschmutzungen zusammenhängt, sogar radioaktive Abfälle erzeugt. Aber man kann was machen in der Lieferkette, man kann Audits für den Nachhaltigkeitsbereich sozusagen absolvieren, vorbereiten. Es braucht Ressourcen, es braucht Personal, es braucht Finanzressourcen, keine Frage, aber es ist nicht verloren. Und wir haben es, ja, wir haben es in einem Pionierprojekt schon machen dürfen und wollen da Hoffnung schaffen.
Und ihr wollt auch darüber sprechen, genau. Denke ich mal. Und da mal gleich ein Pitch an rüber an Lutz. Er hat hier ein bisschen eine spezielle Rolle. Er muss nämlich hin und wieder, weil er in sehr sensiblen Bereichen arbeitet, ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Dinge, die man so ein bisschen an Insiderwissen hier präsentieren dürfen, die er sozusagen freigegeben hat oder seine Geschäftspartner oder wer auch immer, da werden wir hier schon ein bisschen was liefern können, oder? Lutz, wie sieht's aus?
Ja, genau. Das Wort Insiderwissen ist ein bisschen groß vielleicht. Es geht vor allem darum, dass die komplexen Zusammenhänge bei der Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei den seltenen Erden, die sind einfach nicht so viel besprochen. Es sind also keine Geheimnisse dabei. Es ist meistens aber so, dass doch in der Öffentlichkeit mit einer verkürzten Version der Tatsachen hantiert wird. Da können wir sicherlich ein bisschen mehr dazu beitragen zum Verständnis. Die allgemeine Thematik, dass seltene Erden ja gar nicht so selten sind, das wird inzwischen ja schon öffentlich doch ziemlich klar besprochen. Das Problem liegt genau in dem, was ihr beide schon gesagt habt, nämlich dass die Gewinnung der seltenen Erden und auch die Aufbereitung der seltenen Erden sehr aufwendig sind und durchaus auch mit größeren Umweltproblematiken einhergehen können. Also als Beispiel, China hat eine sehr, sehr große Mine für leichte seltene Erden in Bayan-Obo. Die ist deshalb so bekannt, weil dort die Konzentration an seltenen Erden sehr hoch ist im Vergleich zu den meisten anderen Lagerstätten, die es auf der Welt gibt, und weil die auch leicht zugänglich ist, dann auch noch in einem Klima, mit dem man arbeiten kann als Mensch und im Tagebau abzubauen. Das mal so im Vergleich zum Beispiel zu dem, was wir in Grönland sehen, wo die klimatischen Bedingungen, die Erschließung dieser Rohstofflagerstätten extrem herausfordernd machen und wo zum Beispiel auch die Nebenprodukte, die dort bei den seltenen Erden mit enthalten sind, gigantische Mengen an radioaktivem Abfall produzieren würden, wenn man das erschließen würde. Und das sind alles so Verknappungen in der Diskussion, die halt normalerweise stattfinden, wo dann doch Vereinfachungen gewählt werden. Fakt ist, China hat momentan eine quasi Monopolstellung bei der Verarbeitung der seltenen Erden. Das heißt, es werden seltene Erden an vielen Orten in der Welt abgebaut und dann diese Erze nach China verbracht. Die werden dort dann weiterverarbeitet zu seltenen Erdoxiden und aus denen wiederum werden dann Endprodukte gemacht, wie zum Beispiel Magnete. Da sind wir momentan von China stark abhängig. Es gibt Alternativen, die sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben. In Malaysia zum Beispiel, die Firma Lynas, die aus Australien kommt, mit japanischer Beteiligung. Und jetzt natürlich seit neuestem die USA mit sehr großem Fokus darauf. Was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu tun? Naja, also als unser Kunde vor nunmehr ja weit über 10 Jahren, das war im Jahr 2013, auf uns zugekommen ist, da haben die gesagt, wir müssen auch dran denken, wo kriegen wir denn das Material in 10 Jahren noch her? Und wo kriegen wir denn Material her, falls mal sich das Ganze negativ entwickelt. Und da hat unser Kunde also gesagt, das ist für uns unternehmerische Nachhaltigkeit, dass wir da jetzt investieren in die Beziehungen mit unseren Lieferanten. Und damals hat dann, nachdem wir die Lieferanten mal kennengelernt haben und festgestellt haben, dass das auch alles Unternehmer sind, die auch Interesse daran haben, dass es ihr Unternehmen in 10 Jahren auch noch gibt, haben wir dann die Idee entwickelt, dass wir über Umwelt- und Sozialstandards und Nachhaltigkeit darüber eine Unternehmerdiskussion aufziehen zwischen den deutschen und den chinesischen Unternehmen, um bei den chinesischen Magnetherstellern Umwelt- und Sozialentwicklungen voranzutreiben. Es hat sehr gut funktioniert. Das Resultat ist, dass nun unser Kunde bei diesen Magnetherstellern sehr gut verwurzelt ist. Und das alles, obwohl unser Kunde kein gigantisch großer Abnehmer ist, sondern da eher nach dem Motto klein, aber fein agiert und auch in schwierigen Zeiten immer ein offenes Ohr findet bei seinen Lieferanten. Und das ist jetzt zum Thema unternehmerische Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, das war das Vorreiterprojekt, vorhin erwähnt, das Pioniersprojekt. Darüber vielleicht eine Vertiefung in einer der Folgen.
Eine Frage hätte ich jetzt mal ganz spontan. Vielleicht kann man die ja auch ja gleich zumindest anreißen oder mal ein bisschen oberflächlich beantworten. Wieso ist es eigentlich so, dass, und so habe ich gerade auch Lutz verstanden, dass zwar einerseits China sehr viele Erze abbaut, aber dass es eben vor allem die Weiterverarbeitung ist, also dort, wo ja eigentlich tatsächlich dann die Wertschöpfung stattfindet, dass das eben auch mit von woanders her gewonnenen Erzen dann sich dann auch wieder in China sehr konzentriert. Ist jetzt alles sehr schmutzig oder warum, wie kommt das? Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz völlig, dass wenn ich in Grönland was raushole, dann verschiffe ich es doch nie nach China, um es dort dann tatsächlich zu was Wertvollem zu machen.
Tatsächlich zum Teil doch, ja. Also zumindest die umliegenden Länder. Also es ist zum einen sehr schmutzig, aber zum anderen auch hochkomplex und zwar auch technologisch komplex und sehr anspruchsvoll. Der ganze Prozess vom Abbau über die Sinteröfen, aber vielleicht gerade zur technischen Komplexität der Herstellung und Veredelung kann Lutz auch nochmal vertiefen. Also es ist wirklich auch diese Komplexität im Produktionsprozess.
Ja, es ist tatsächlich die lange Kette von chemischen und mechanischen Prozessen, die dort ablaufen muss, um aus diesen sehr vielfältigen Erzen letztlich hochreine Seltenerdoxide zu produzieren. Oftmals sind da viele, viele Dutzende von Elementen in solchen Erzen drin. Und man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man das alles auftrennen will. Die sind ja fest miteinander verbunden. Und dazu benötigt es lange Prozessketten von zum Beispiel Zentrifugen, von Dutzenden, Hunderten von Zentrifugen, die in verschiedenen Schritten hintereinander geschaltet sind. Und wenn man da den Prozess nicht im Griff hat, dann potenzieren sich natürlich nachher auch die Probleme. Also wenn ich eine Reinheit haben will von 999,9, dann heißt das, bei 1000 Teilen darf nur ein Fremdteil dabei sein. Wenn ich aber vorher eine Mischung hatte von 10, 20, 30 Elementen, wie kann ich denn sicherstellen, dass nachher bei 1000 Teilen, die rauskommen, nur ein fremdes Element mit dabei ist? Das veranschaulicht das so ein bisschen, warum das so komplex ist. Und da haben wir halt in den letzten 40 Jahren, seit wir im Westen diese Förderung der seltenen Erden und auch die Weiterverarbeitung immer weiter zurückgefahren haben, da haben wir natürlich eine Entwicklungskurve nicht mitgemacht. Und China hat die mitgemacht. Sehr viel Wissen in der Theorie, aber wir wissen, gerade hier in Deutschland wissen wir sehr gut, was es heißt, von der Theorie etwas in die Umsetzung zu bringen. Und da hat China in den letzten 40 Jahren sich enorm viel erarbeitet, um dort effizient zu arbeiten, um die Reinheitsgrade zu erreichen. Und effizient arbeiten ist hier enorm wichtig, weil es braucht einen enormen Energieeinsatz. Und wenn ich da bei jedem Prozessschritt ein paar Prozent einsparen kann, dann summiert sich das. Und umgekehrt, wenn wir bei jedem Prozessschritt was drauflegen oder Prozessschritte haben, die Chinesen nicht mehr brauchen, oder wenn unsere Anlagen teurer sind, dann sind das alles Sachen, die wirtschaftlich gesehen einen großen Unterschied machen. Und dadurch, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren, seit dem letzten großen Thema mit seltenen Erden 2010, 2011, dadurch, dass wir in dieser Zeit kein großes industriepolitisches Projekt aufgesetzt haben, um diese Lieferketten aufzubauen, sondern wir haben das dem privaten Markt überlassen. Ja, und dadurch waren diese wirtschaftlichen Unterschiede immer auch mitentscheidend. Deshalb konnte sich die Industrie, die weiterverarbeitende Industrie bei uns, also um die seltenen Erdoxide herzustellen, konnte sich nie etablieren. Die Frage nach den Umweltthemen, das ist etwas, das lässt sich lösen, aber auch das kostet Geld. Ja, und das war halt nie da.
Wir sind jetzt schon in einer Tiefe eigentlich, die man in der allgemeinen Diskussion, ich sage jetzt einfach mal Stichworte Tagesschau oder Heute-Journal oder so, nie mitbekommt. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir in dieser Rubrik jetzt, Planet China, genau da in die Richtung auch ein bisschen gehen. Einfach mal zu schauen, das ist nicht einfach nur irgendwas aus der Erde rausholen und wir sind zu faul und die anderen machen das billiger oder wie auch immer, sondern das ist tatsächlich, und ich habe jetzt bei Lutz auch ein bisschen rausgehört, da wiederholt sich das, ein Déjà-vu von der ganzen Solarpanelproduktion. Das heißt, irgendwann hat man dann gesagt, naja gut, wenn wir einfach die Anlagen zur Produktion dann verkaufen und vielleicht haben wir ja auch die Anlagen zur Reinmachung dieser seltenen Erden oder dieser Mineralien geliefert, ja, dann haben wir immer noch ein ganzes Stück Zeit, um gut zu verdienen, aber die Hände machen wir uns nicht mutzig mit dem ganzen anderen Sheet.
Ja, wobei ich würde da wirklich mehr auf das Wirtschaftliche kommen und weniger auf das Schmutzige. Ja, denn das lässt sich alles schon in den Griff bekommen. Es ist aus meiner Sicht vor allem das Problem, dass man nicht investiert hat. Und man muss sich das ja so vorstellen, und das konnte man gut sehen bei Mountain Pass. Das war die große Seltenerdmine in den USA. Die wurde nach der letzten Seltenerdverknappungskrise 2010, 2011, da wurde die wieder in Betrieb genommen. Und damals waren die Preise hoch für seltene Erden. Und so ein bisschen vereinfacht gesagt, ja, sind dann, als dann klarer wurde, dass Mountain Pass wieder in Betrieb kommt und dass da auch auf absehbare Zeit dann was draus laufen würde, dann sind die Preise auch gesunken. Ob das eine Kausalität ist oder eine Korrelation, ist jetzt erstmal egal, ja. Die Preise sind gesunken und damit war das Geschäftsmodell von Mountain Pass halt nicht mehr attraktiv. Und das ist das Problem, das wir hatten, dass immer wieder die Preise sinken und dann verlieren die Investoren in der Privatwirtschaft natürlich das Interesse. Und das haben wir immer wieder gesehen. Ja, und das ist aus meiner Sicht sehr viel wichtiger als die Frage, ob man es jetzt umwelttechnisch sauber aufstellen kann.
Okay, das heißt, als kleiner Hoffnungsschimmer nehme ich aber dann aus deiner Aussage raus, es ist natürlich alles mal wieder Preis und Markt, aber man kann auch diese seltenen Erden tatsächlich sauber, nachhaltig oder so gut wie möglich tatsächlich auch herstellen, gewinnen, weiterverarbeiten. Das wäre möglich, wenn es einem genug wert wäre.
Richtig.
Wobei man die Radioaktivität und die chemische Intensivität, die dann an Stäuben oder Abwassergefährdung, die wäre sehr kostspielig in den Griff zu bekommen. Denn die radioaktiven Abfälle, die sind ja sehr schwierig unter einen Hut zu bekommen. Aber es ist vor allem die technologische Komplexität auch in der qualitativen Herstellung, was Lutz erwähnte, dass einfach diese hohe Qualität zu vertretbaren Kosten rauskommt, diese Kompetenz aufzubauen. Es gibt jetzt alternativ Produktions- und Förderstätten, natürlich Australien oder andere Länder, auch Kanada. Und da spricht man von 10 bis 15 Jahren Minimum an Vorlaufzeit, bis dann eine solche Förderstätte oder Mine in die Produktion in irgendeiner Form was Tragfähiges produzieren kann. 10 bis 15 Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wir sind eigentlich zeitlich jetzt schon ein bisschen so wirklich am Limit. Aber nochmal, wie gesagt, das Gespräch wird ja fortgesetzt. Aber gerade ein bisschen das Thema zu vertretbaren Kosten, das zeigt sich mir so ein bisschen ein Bild, so dieses mit Leberzirrhose geplagten Alkis, der dann sich fragt, zu welchen vertretbaren Kosten kann ich das Saufen aufhören? Aber gut, das ist mein persönlicher kleiner Zynismus. Ich denke, heute sind wir schon sehr weit gekommen. Vielleicht noch ganz kurz jeder einen Halbsatz, was wir in Zukunft noch so ein bisschen machen können und was jeder sich erhofft von der ganzen Show hier. Also ich habe meine Hoffnung schon eigentlich präsentiert. Wir behandeln Nachhaltigkeit in der Beziehung China mit dem Planeten unter allen möglichen Aspekten. Und jeder kann dazu selbst irgendwas beitragen oder erkennt jemand, der wieder was dazu beitragen kann. Und deswegen, wie gesagt, CNBW ist ein Netzwerk und das wollen wir hier dann auch veranschaulichen.
Ja, gern fange ich nochmal an als Ladies First. Nachhaltigkeit im Sinne der nachhaltigen Lieferketten, wie vorhin schon erwähnt, das wäre einer meiner auch gewünschten Schwerpunkte. Denn kennen wir auch einige, die man mit einbeziehen könnte als Beispiele oder als auch eventuelle externe Interviewpartner und auch wiederum den Bogen schlagen zu meinem anderen Schwerpunktthema. Lieferketten-Nachhaltigkeit ist ja seit einigen Jahren stark in die Regulatorik übergegangen im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Und da dürfte ich mich die letzten Jahre sehr rein vertiefen und auch den noch die Perspektive schlagen zur CSDDD. Auch das ist ein Lieferketten-Nachhaltigkeitsgesetz, was die EU dann bald vielleicht noch konkretisieren wird, aber es wird immer weiter abgeschwächt im aktuellen Omnibus-Paket der EU-Kommission. Aber auch da geht es um Nachhaltigkeit in der Lieferketten, um Due Diligence der Lieferkette. All das lässt sich wunderbar mit diesen Themen verbinden, die wir hier angesprochen haben. Und dann natürlich das übergeordnete Thema ESG-Regulatorik. Da nimmt jetzt China große Fahrt auf.
Ja, meine Hoffnung, um einen Halbsatz hier zu machen, ist, ich hoffe auf viele Kommentare. Denn ich sehe das auch immer wieder bei LinkedIn zum Beispiel. Wenn Kommentare kommen, dann entwickeln sich interessante Ansätze, die man vorher nicht hatte. Und das würde, glaube ich, unserem Podcast dann auch sehr gut tun, dass wir da Impulse aufnehmen können. Denn ich freue mich auch immer darauf, was Neues zu lernen und neue Themen zu vertiefen.
Ja, hallo zusammen. Heute darf ich Sandra Rona im China-Ticker begrüßen. Sandra, du bist die Geschäftsführerin der KI-Allianz Baden-Württemberg. Das hört sich super spannend an. Magst du uns ein bisschen mehr zu dir, deinem Hintergrund und auch gleich der KI-Allianz sagen?
Ja, danke dir, Sven. Auch danke für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe immer so einen kleinen China-Bezug. Mein Mann war 3 Jahre in China. Ich war selber dann ein halbes Jahr da und habe es dann oft besucht. Also von daher sehr spannend. Und natürlich auch für uns als KI-Allianz sehr spannend, der China-Blick. Wir sind eine Genossenschaft. Das unterscheidet uns von anderen KI-Netzwerkorganisationen. Wir sind in Baden-Württemberg angesiedelt. Wir haben dort 6 Regionen Standorte. Dort sitzen unsere Community-Managerinnen, die vor Ort ansprechbar sind und auf die Unternehmen auch zugehen, denn die sind unsere Zielgruppe. Das Ziel der KI-Allianz Baden-Württemberg ist es tatsächlich, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, mit KI erfolgreich zu sein. So kann man es vielleicht auf eine Formel bringen. Und dazu wurden wir 2023 aufgesetzt. Die Geschichte ist noch ein bisschen länger. Es ging los 2021. Da gab es den Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg zur Ansiedlung eines KI-Innovationsparks. Da ging der Zuschlag, das wissen wir alle, an das IPAI nach Heilbronn, die dort wirklich ein exzellentes Zentrum aufbauen. Aber es gab auch natürlich die Bestrebungen, auch KI regional verbreitet auch zu unterstützen, also die KI-Anwendung zu unterstützen. Und deswegen haben sich damals 6 Regionen zusammengetan und haben dann auch nochmal einen Antrag eingereicht, der dann auch bewilligt wurde. Und so sind wir eben seit 2023 im Feld unterwegs und unterstützen vor allem die kleinen, wirklich mit Betonung auf kleinen und mittleren Unternehmen, indem wir ihnen helfen, den Einstieg zu finden in KI, weil da ist oft noch viel Unsicherheit. Wir haben selber gemerkt, die Entwicklung in der KI ist extrem schnell, auch dank natürlich auch chinesischer Bemühungen, die da in den Wettbewerb ganz massiv eingestiegen sind, aber auch natürlich für die Unternehmen dann sehr schwierig, sich da auch zurechtzufinden, neben dem ganzen Geschäft, das sie ja täglich absolvieren müssen. Und der Wettbewerb wird ja nicht leichter.
Okay, ich hätte da zwei Fragen zu. Einerseits, du sprichst von 6 Regionen. Das heißt, irgendwer in Baden-Württemberg macht nicht mit oder ist alles abgedeckt?
Nee, wir sind leider noch nicht überall aktiv. Wir sind jetzt aber in der Lage, neue Mitglieder aufzunehmen. Das heißt, wir sind jetzt auch in Gespräch mit weiteren Regionen. Wir wollen natürlich alle 12 Regionen in Baden-Württemberg abdecken. Aber wie das am Anfang so ist, man braucht immer welche, die so einen Kern bilden und damit anfangen. Und da sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass sich damals Karlsruhe und Stuttgart, die Baden-Württemberger werden wissen, dass das manchmal nicht so einfach ist, aber da haben sie sich zusammengetan, um eben gemeinsam dann mit Tübingen, dem Nordschwarzwald, dem Ostalbkreis und Freiburg die KI-Allianz auf die Beine zu stellen. Und wir haben eben vor Ort dann diverse Partner. Wir haben 18 Gründungsmitglieder, aber inzwischen auch noch weitere Mitglieder dazu gewinnen können. Und diese 18 Gründungsmitglieder haben es uns eben ermöglicht, auch so eine dezentrale Struktur aufzubauen. Das heißt, unsere Community-Managerinnen, die sitzen nicht alle gebündelt in Stuttgart, sondern die sitzen in den Regionen bei unseren Partnern. Wir haben eine Kollegin, die sitzt bei der IHK in Reutlingen, die ist auch für Internationalisierung zuständig. Also auch wenn wir KI-Allianz Baden-Württemberg heißen, gucken wir auch über den Tellerrand, deswegen auch der China-Bezug, wo wir gleich noch dazu kommen. Aber unsere anderen Kolleginnen und Kollegen sitzen bei der Wirtschaftsförderung oder auch zum Beispiel an der Hochschule Aalen, wo die KI-Werkstatt schon aktiv ist, damit wir die lokalen Netzwerke nutzen können und nicht Doppelstrukturen auch aufbauen. Das ist uns eben besonders wichtig. Es gibt schon sehr, sehr viele KI-Initiativen im Land. Das ist total toll. Wir haben aber festgestellt, dass es teilweise schwierig ist, sich da untereinander zu vernetzen. Da unterstützen wir dann gerne. Und wir tauschen natürlich auch das Wissen auf. Wir stellen immer wieder fest, dass es tolle Ideen gibt in Freiburg oder im Osthalbkreis. Und manchmal doppelt sich das und dann geben wir natürlich den Hinweis, sich da zusammenzutun und Ressourcen zu sparen.
Okay, spannend. Und du sprachst von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, das sind jetzt oftmals keine KI-Unternehmen, sondern halt genau. Die Wirtschaft, die wir im Land haben. Und genau. Denen helft ihr so ein bisschen bei der Transformation.
Genau das. Also wir gehen einerseits aktiv auf Netzwerke zu, auf andere, zum Beispiel mit der Allianz Industrie 4.0 haben wir eine Kooperation, damit wir da natürlich gerade im Maschinenbau unterstützen können und auch gemeinsam eben Ressourcen schonen können, weil alle Initiativen sind immer viel zu knapp an Geld für die Aufgabe, vor der wir stehen. Und da wäre es natürlich sinnlos, einfach irgendwie, wenn alle irgendwie KI-Veranstaltungen machen und wir machen dann auch nochmal KI-Veranstaltungen, sondern wir tun uns da zusammen und organisieren sowas gemeinsam. Wir haben auch eine Kooperation mit Handwerk BW, was uns total freut, weil auch im Handwerk passiert unglaublich viel. Und das hat sogar noch einen besonderen Charme, weil natürlich so ein Handwerksbetrieb, die brauchen keine großen KI-Lösungen, sondern kleine Lösungen, die schnell funktionieren. Das heißt, wir sehen dort immer sehr schnell auch Erfolge. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ein großer Betrieb die Produktion mittels KI verbessern will. Das sind natürlich Prozesse, die dauern dann durchaus ein Weilchen. Das sind Change-Prozesse auch in den Firmen. Und deswegen ist auch so eine Kooperation eben mit Handwerk BW für uns auch manchmal ganz schön, weil man da schnell Erfolge sieht. Aber wir haben natürlich auch den langen Atem und helfen auch denen, bei denen es länger dauert.
Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, für euch ist auch der China-Blick wichtig. Ich meine, das Thema ist ja aktueller denn je. Jensen Huang von Nvidia hat jetzt ja gesagt, China wird das KI-Rennen vielleicht gewinnen. Sie sind nur Nanosekunden hinter den USA. Du hattest im Sommer die Chance, einen Einblick in China zu bekommen. Magst du uns davon erzählen und das dann vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was hier im Land passiert, gegenüberstellen?
Ja, das war ein kurzer Einblick. Da hatte ich die Chance, mit der Ministerin, mit Frau Hofmeister-Kraut, der Wirtschaftsministerin hier in Baden-Württemberg, auf Delegationsreise zu gehen. Wir haben angefangen in Peking und sind dann weiter auch nach Guangzhou. Das war total spannend, dort auch die Firmen zu besuchen, die eben mittels KI Roboter programmieren. Da gab es eine Firma, die eine Roboterhand so programmiert hat, dass die tatsächlich Musikinstrumente spielen konnte. Also sowohl Saiteninstrumente als auch Blasinstrumente. Also wirklich eine absolute Kunstfertigkeit. das ohne KI ja so gar nicht möglich wäre. Aber natürlich haben wir auch Xiaomi besucht, die ihre Autos natürlich mit KI ausstatten. Wir wissen, da gab es auch Probleme mit, leider auch mit Todesfall. Aber es ist natürlich eine absolut rasante Entwicklung, die dort passiert. Und für uns als KI-Allianz ist zwar schon der europäische Blick erstmal der nähere, aber wir müssen wirklich immer über den Tellerrand schauen. Und da ermutigen wir natürlich auch alle, immer zu schauen, was passiert anderswo, was kann man woanders auch lernen. Und ich glaube, was man von China lernen kann, ist tatsächlich diese Experimentierfreude, auch das durchaus Fehler schnell machen, aber dann eben auch schnell daraus lernen und dann voranzugehen. Natürlich sehen wir auch, dass manches von diesem Mut in Europa nicht ganz so einfach möglich ist. Das ist auch ganz gut so. Wenn in Europa KI-Lösungen konstruiert werden, dann unterliegen sie natürlich bestimmten Bestimmungen. Wir kennen ja jetzt den AI Act und das hat ja auch durchaus Gründe. Wir wollen ja auch als Gesellschaft, dass Anwendungen auch sicher sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie nachvollziehbar sind, erklärbar sind, vertrauenswürdig sind. Und von daher denke ich, es lohnt sich immer der Blick auch ins Ausland. Und da war China natürlich auch besonders, wirklich besonders spannend, weil da wahnsinnig viele kluge Köpfe an ganz interessanten Lösungen arbeiten.
Ja, ich find das Beispiel auch sehr interessant, was du genannt hast, was dich beeindruckt hat mit den Musikinstrumenten. Da habe ich mich gleich so ein bisschen gefragt, wo du das mit dem Verspielten gesagt hast. Wenn ich jetzt bei uns mal die Stimmung anschaue, wenn jetzt bei uns jemand seinem Chef vorschlagen würde, hey, wollen wir nicht mit KI erstmal Musikinstrumente spielen? Ich glaube, da gäbe es ein paar böse Blicke wahrscheinlich. Wo ist der Return of Invest? Es muss sich doch lohnen.
Ja, sicher. Allerdings würde ich da wirklich zu mehr Mut inspirieren wollen, weil wenn wir uns alle an unsere Kindheit zurückerlernen, wie haben wir denn gelernt? Ne? Wir haben durch Spielen gelernt, wir haben durch Ausprobieren, durch Spaß an der Freude gelernt, wie das immer so schön heißt. Und da lernt man natürlich dann auch sehr, sehr schnell, wenn man auch Spaß dabei hat. Und wenn ein Roboterhand Musikinstrumente spielen kann, also Neura Robotics war ja auch dabei, David Reger war mit auf der Reise. Natürlich, der möchte den Haushaltsroboter bauen. Und wenn ein Roboter Musikinstrumente spielen kann, dann kann er genauso gut auch Wäsche zusammenlegen und den Tisch eindecken, auch mit dem feinsten chinesischen Porzellan wieder. Mhm. Also von daher, das ist ja übertragbar. Also deswegen würde ich das nicht ausschließen wollen, dass man auch spielerisch lernen soll. Im Gegenteil, das ist eigentlich genau, wie es funktioniert.
Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, den man sich vielleicht ein bisschen mehr abschauen könnte. Genau. Was magst du noch was zu weiteren Unternehmen sagen? Was waren denn so deine Top 3 Eindrücke, die du mitgenommen hast?
Ja, das waren schon tatsächlich die Musikinstrumente mit den Händen, weil das absolut wirklich faszinierend war, mit welcher Feingliedrigkeit und Präzision das auch ging. Xiaomi ist natürlich sehr beeindruckend. Wir durften auch in einem dieser Autos dann mal sitzen und eine Probefahrt machen. Der Magen war dann eigentlich noch am Start, wo man schon eigentlich am Ziel war. Das ist natürlich eine absolut irre Beschleunigung, die da möglich ist. Was haben wir denn noch alles gesehen? Ich musste leider die Reise frühzeitig abbrechen. Das war ein bisschen schade, weil damit habe ich auch die Drohnenvorführung und das Ganze verpasst. Das muss auch sehr beeindruckend gewesen sein. Die Ministerin bekam ja tatsächlich einen Kaffee to go mittels einer Drohne auch gebracht. Also das sind schon Dinge, die... Das ist schon klasse, dass das möglich ist. Also ich möchte jetzt, weiß ich nicht, ob ich es möchte, dass hier überall die Drohnen rumfliegen. Wir haben im Moment ja das Problem, dass die den Flugverkehr immer lahmlegen. Aber so die Vorstellung, dass es in Zeiten von Erdbeben oder so, dass es da möglich ist, einfach mittels Drohnen Hilfsgüter irgendwo hinzubringen in dieser Präzision, das ist schon klasse.
Ja, das hört sich auch sehr spannend an. Also ich stelle mir gerade vor, dass mir hier eine Drohne vielleicht durch mein Dachfenster einen Kaffee reicht. Also könnte
ja,
ich mir
oder,
gut vorstellen.
Oder die Päckchen nicht immer in der Packstation 4 Kilometer weiter, sondern sie kommen tatsächlich auch
an. Die 4 Treppen nicht
an.
Runter, so, ja. Wenn es klingelt.
Aber ich denke, wenn wir über so Einsatzmöglichkeiten von KI-Lösungen nachdenken und nicht nur irgendwie den persönlichen Konsum oder Spaß im Vordergrund sehen, sondern tatsächlich auch da, wo die Chancen sind in Krisensituationen, dann ist natürlich ein enormes Potenzial da. Und dann erkennt man, glaube ich, auch, dass das KI durchaus auch sinnvoll sein kann und nicht nur eine Spielerei für irgendwelche reichen Tech Bros, sondern es wirklich, wirklich einen Mehrwert hat. Und wir als KI-Allianz, wir sehen natürlich die Chancen von KI und wollen die auch nutzen, ohne dabei natürlich auch die Risiken aus dem Blick zu lassen. Die sollten wir immer im Blick haben. Aber wir sollten uns von den Risiken nicht entmutigen lassen, sondern tatsächlich uns rantrauen und auch an die Unternehmen, das auch spielerisch auszuprobieren. In kleinen, geschützten Räumen kann man das ja sehr gut. Und dann kriegen wir das tatsächlich auch super hin. Und Baden-Württemberg ist ja auch exzellent in der Anwendung von Technologien. Das sehen wir immer wieder, mit welchen findigen Ideen da KI dann auch eingesetzt wird. Selbst wenn wir nicht das große LMM entwickelt haben, sind wir doch trotzdem immer noch ziemlich klasse, was das anbelangt.
Ja, und du sprachst ja auch gerade zum Beispiel von dem Handwerk. Es hört sich ja so ein bisschen an, dass vielleicht in der Fläche doch mehr passiert im Bereich KI. Vielleicht, wenn wir ganz vorne bei dem großen Rennen nicht dabei sind, machen wenigstens so in der Breite alle mit oder viele wenigstens.
Viele, viele. Und es werden immer mehr. Und das sind dann teilweise wirklich sehr clevere Lösungen, ne? Auch da, Baden-Württemberg hat ja viele Hidden Champions, die Dinge produzieren, von denen wir teilweise ja nicht mal den Namen wissen, sondern das sind dann halt irgendwelche komischen Maschinenbauteile oder so etwas. Und auch diese Firmen und auch andere entwickeln jetzt clevere Lösungen, wie man eben im Maschinenbau die Qualität deutlich verbessern kann, die Produktionszeiten verschlanken kann. Und das ist natürlich auch etwas, was die Wirtschaft braucht. Wir brauchen nicht nur ChatGPT, das uns unsere E-Mails vorformuliert oder besser formuliert oder vielleicht komplett so formuliert. Sollte man übrigens nicht, man sollte immer noch mal drüber gucken. Dazu raten wir immer. Aber da werden ganz clevere Lösungen entwickelt, die auch absolut Weltmarktspitze sein können und auch teilweise schon sind. Also man sollte sich wirklich nicht entmutigen lassen. Es passiert noch sehr viel und das Land der Tüftler hat immer noch sehr, sehr viel zu bieten.
Ja, spannend. Das bringt mich auch so ein bisschen schon zu meiner Glaskugelfrage. Wann ist die Arbeit der KI-Allianz vielleicht abgeschlossen? Wie stellst du dir dann Baden-Württemberg vor, wenn du sagst, okay, das war's jetzt, Job done?
Ja, das wäre eigentlich schön. Unser Ziel muss es ja eigentlich tatsächlich sein, uns selbst abzuschaffen. Das wird noch ein paar Jahre nicht der Fall sein. Also wir sind immer noch dabei, vielen Unternehmen den Einstieg zu ermöglichen. Bei einigen sind wir schon dabei, die Transformationen auch anzustoßen oder zu begleiten. Und ganz vielen versuchen wir immer noch, die Orientierung im KI-Dschungel zu bieten. Also wir sehen unsere Arbeit in diesem Dreiklang. Und das wird auch noch eine Weile so gehen. Also wenn wir überlegen, wie lange es immer noch dauert mit der Digitalisierung, und manche sind noch mit der Digitalisierung noch nicht ganz so weit, sodass selbst da ist noch keine KI möglich, weil ohne Digitalisierung auch keine KI. Dann haben wir da noch wirklich viel zu tun. Aber wir sind sehr motiviert. Es gibt ganz, ganz viele tolle Partnerinnen und Partner in ganz Baden-Württemberg, die wir da zusammenbringen, wo wir auch Initiativen, Programme, Angebote bekannt machen, die eben trotz KI-Suche noch nicht gefunden werden. Da haben wir wirklich noch viel zu tun. Aber ja, wenn es uns nicht mehr braucht, dann sind alle Firmen, die mit KI arbeiten wollen und den Nutzen von KI erkannt haben, genau mit den richtigen KI-Lösungen ausgestattet und sind wieder Weltmarktspitze in Baden-Württemberg. Das wäre natürlich so unser Ziel, ne? Das ist das, wo wir hinwollen und weswegen ja unsere Gründungsmitglieder uns ja auch gegründet haben. Es gibt ja einen Grund, warum gerade Kommunen und IHKs gesagt haben, wir tun uns hier zusammen und wollen KI-Anwendungen in Firmen bringen. Und das ist, den Auftrag haben wir verinnerlicht und den leben wir auch.
So, ja, hier haben wir jetzt eine Premiere heute und zwar ist es eigentlich das erste Mal, dass ich hier tatsächlich Live-Gäste habe. Das heißt, wir telefonieren nicht übers Internet, sondern wir sitzen hier tatsächlich in der Rothenburg Waterfront in Taizang, Bauabschnitt Nummer 2 am alten Kaiserkanal, vorm Russen. Und wer ist jetzt hier? Das ist nämlich der Klaus Mühlhahn und die Julia Hees vom China-Institut für die deutsche Wirtschaft. Und das sind ja natürlich gute alte Freunde des CNBW. Und die werde ich jetzt mal ein bisschen ausquetschen, was sie denn jetzt hierher geführt hat. Ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo hier.
Vielen Dank. Hallo.
Ja. Ja, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und jetzt sind wir gespannt, was du von uns wissen willst.
Ja, wie gesagt, also erstmal, was bringt denn euch jetzt hierher? Das
eine Forschungsreise und was ist das Objekt?
Also wir versuchen immer regelmäßig nach China zu fahren. Wir sind eigentlich im Schnitt sind wir zweimal pro Jahr in China. Und wir haben immer unterschiedliche Ziele und dieser Besuch, dieser Aufenthalt dient vor allem, dass wir Gespräche führen für ein Buch, das wir schreiben wollen, und zwar ein Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, was macht China eigentlich in der Wirtschaft so erfolgreich, welche Faktoren sind da zu berücksichtigen und wie kann man mit China erfolgreich sozusagen im Wettbewerb bestehen.
Wir schauen uns da im Wesentlichen drei Aspekte an. Das erste ist, dass wir schauen, welche Rahmenbedingungen setzt eigentlich die chinesische Regierung und was funktioniert da gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Der zweite Punkt ist chinesisches Unternehmertum, also sprich, was machen eigentlich die chinesischen Unternehmen besonders gut. Und der dritte Aspekt, den darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ist, was machen deutsche Unternehmen vielleicht gerade nicht so gut oder welche Rahmenbedingungen in Deutschland hindern die deutschen Unternehmen vielleicht auch, sich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit weiterzuentwickeln. Und ja, diese drei Aspekte analysieren wir eben in dem Buch.
Sehr spannend, sehr spannend. Und ist es jetzt in dem Buchprojektrahmen die erste Feldstudie oder läuft es schon seit längerem?
Das läuft schon seit längerem. Wir machen es meistens so, dass wir versuchen, erstmal die Literatur aufzuarbeiten, dass wir schauen, was ist darüber geschrieben worden, dass wir dann selber eine Arbeitshypothese entwickeln. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir die Arbeitshypothese entwickelt haben, eine ungefähre Struktur im Kopf haben und jetzt aber eben vor Ort Gespräche führen, damit wir sicherstellen, dass wir da eben nicht völlig falsch liegen.
Irgendwelche ersten Erkenntnisse schon von dem jetzigen Trip hier? Ihr wart jetzt heute den halben Tag in Taizang schon mal, oder? Und davor auch hier in der Gegend?
Gestern waren wir in Huzhou und vorgestern hatten wir schon ein Gespräch in Shanghai. Und ich meine, natürlich, das ist nicht ganz neu. Wir haben schon seit einem guten Jahr uns das Thema der chinesischen Überkapazitäten angeschaut. Mhm. Und wenn man natürlich analysiert, was führt zu den Überkapazitäten, dann haben wir schon viel Vorarbeit sozusagen für das Buch auch geleistet. Und jetzt auf der jetzigen Reise war im Prinzip auch so ein bisschen die Idee, eben zu bestätigen, was wir uns vorher schon gedacht haben, was wir aus früheren Gesprächen gesehen haben. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Wir hatten vorhin gerade ein Gespräch mit einem China-Manager einer Niederlassung von einem deutschen Unternehmen. Und er sagt eben schon, ja gut, hier treibt halt dieses China-Speed sehr stark, diese ständige Verbesserung, Continuous Improvement. Und wenn man dann im Gespräch mit dem Headquarter ist, dann hat man das Gefühl, dass man da doch viele Widerstände hat und viel Skepsis und dass es sehr anstrengend ist, sozusagen das, was man hier lernt, nach Deutschland zu übertragen.
Auch wegen Regularien oder einfach, es gibt ja auch dieses, das Vorsichtigkeitsprinzip. Ich glaube, das Wort heißt anders, aber das heißt ja erstmal lieber 100-mal prüfen, bevor man es dann am Menschen testet, sozusagen, oder am Planeten.
Genau, also diese Vorsicht, diese Zurückhaltung, dieses nochmal lange prüfen und eigentlich erst rausgehen, wenn das Produkt schon 120% fertig ist, das ist sicherlich ein Aspekt. Was wir heute auch sehr stark erlebt haben, war, dass dieser Manager uns erzählt hat, es ist sehr, sehr schwer, Gelder zu bekommen, Investitionsgelder für Verbesserungen. Also wenn er zum Beispiel darüber nachdenkt, wie könnte er seine Produktion automatisieren, dann ist es eine ewig lange Diskussion mit dem deutschen Headquarter, ob das Geld freigegeben wird. Meistens wird es dann eben auch nicht freigegeben und das bremst natürlich auch die Entwicklung.
Da gibt es ja einiges, auch was der Staat an Benefits sozusagen, speziell für solche Fälle ja sich ausgedacht hat, also dass man unheimlich viele Steuererleichterungen bekommt, wenn eben zum Beispiel ausländische Firmen ihre hier erzielten Gewinne dann auch gleich wieder hier investieren. Das reicht doch nicht so als Anreiz, weil oft haben ja auch die deutschen Unternehmen das bisschen die Schwierigkeit, dass diese Geldflusspipeline manchmal etwas verstopft wird.
Genau, also das ist auch etwas, warum wir wirklich hier sind, weil das ist ja das, was man auch sehr häufig liest in China. In Deutschland. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wir sind allerdings irgendwie zur Erkenntnis gelangt, dass das vielleicht nicht ganz die ganz entscheidende Rolle spielt, wie das in Deutschland immer angenommen wird. Wir fragen dann also sehr konkret, wie sieht das aus? Habt ihr das Gefühl, dass chinesische Wettbewerber bevorzugt werden? Haben die einen Vorsprung, weil sie mehr Geld kriegen und so? Und das haben wir eigentlich, also diese Fälle gibt es natürlich schon, das wissen wir alle. Wir haben aber nicht das Gefühl, dass das so repräsentativ ist. Vielleicht sollte ich noch eins, würde ich gerne noch hinzufügen. Das ist auch der Grund, warum wir auf unserer Reise auch mit Vertretern von Lokalregierungen in China reden, damit wir eben rausfinden, wie seht ihr das, wie behandelt ihr ausländische Unternehmen, wie wichtig sind die für euch? Wollt ihr die auch unterstützen oder fällt es von vorne raus in dem Programm? Also das ist so ein bisschen ein Thema, wo wir gerne mehr Licht reinbringen wollen.
Wenn wir dann schon auf die Regierung zu sprechen kommen, Deutschland ist jetzt irgendwie das dritte Jahr in einer Rezession. Es ist immer lustig, dass egal wer jetzt gerade an der Regierung ist oder wer gerade diesen Kanzler, Kanzlerinnenhut auf hat, eigentlich sich immer nur darüber beklagt, dass hauptsächlich die Stimmung so schlecht ist. Ja, und ähnlich ist es ja auch in China. Also ich meine, hier ist natürlich die ganze Lage nicht ganz so transparent, sagen wir mal so, was Wirtschaftsdaten angeht. Aber es wird ja auch hauptsächlich immer mal auf das Stimmungsgaspedal auch so ein bisschen gedrückt. Wie viel Psychologie ist denn jetzt eigentlich in der Wirtschaft? Und wie gehen die beiden Staatsführungen damit eigentlich um? Können die da dahingehend, was die Psychologie angeht, voneinander irgendwas lernen?
Also ich mache mal vielleicht den ersten Aufschlag. Mein Eindruck ist da, Psychologie spielt selbstverständlich eine Rolle. Und wenn man jetzt immer nur sozusagen griesgrämerisch in die Zukunft blickt, dann ist man vermutlich auch in der unternehmerischen Vision und in der unternehmerischen Kraft natürlich beschränkt. Aber der größere Punkt ist für mich eigentlich, wie geht man mit Rückschlägen und mit Fehlern um? Und da scheint es mir, dass man da in China eher bereit ist, einfach mal anzufangen und Fehler auch in Kauf zu nehmen, Rückschläge einzuplanen, aber trotzdem weiterzumachen. Ich habe zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel mit jemandem geredet, der hat mir erzählt, ich sag zu meiner Belegschaft jetzt, das ist eine schwierige Zeit, ja. Aber wenn wir überleben, dann sind wir aber stärker aufgestellt. Dann haben wir weniger Konkurrenz, dann haben wir weniger Wettbewerb und dann starten wir sozusagen richtig durch. Und ich glaube, das ist die Haltung, die in Deutschland so ein bisschen fehlt.
Mit dem Spirit sollte man eigentlich mal diese Transformation angehen. Also, das war schon fast eine kleine Habeck-Rede.
Ja. Ich glaube, dass natürlich in der deutschen Wirtschaft die Stimmung momentan wirklich schlecht ist. Also ich glaube, das merkt man schon. Da ist natürlich auch eine große Unzufriedenheit damit, dass die Rahmenbedingungen einfach sich nicht verbessern und immer noch nicht geändert werden. Wir tun uns unglaublich schwer mit Bürokratieabbau und so weiter. Also da, glaube ich, ist die deutsche Regierung ein bisschen phlegmatisch und kommt halt nicht so recht in die Gänge. Aber wie gesagt, es gibt auch Dinge, die Unternehmen selber tun könnten, trotz Rahmenbedingungen. Und ich glaube, es gibt auf beiden Seiten, sowohl in Deutschland als auch in China, schon gute Beispiele, die das trotzdem ja auch hinbekommen und die sich einfach davon auch nicht entmutigen lassen und die einfach sagen, gut, jetzt ist es halt so, wie es ist und wir müssen eben das Beste daraus machen und wir können ja auch nur das beeinflussen, was wir in der Hand haben und dann arbeiten wir halt damit. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Vertrauen in der chinesischen Bevölkerung. Weil das ist natürlich auch eine Sache, die hier schon sehr stark berichtet wird, dass das eben fehlt, dass man das wieder aufbauen muss. Aber wir sehen ja auch, die chinesische Regierung tut sich auch sehr schwer, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und also alle Maßnahmen, die bis jetzt eingeleitet wurden, haben noch nicht so richtig überzeugt. Also von daher könnte man sagen, die Rahmenbedingungen, die Ausgangsposition ist vielleicht gar nicht so unähnlich. Und von daher müssen in beiden Wirtschaften eigentlich die Unternehmen ihre Nische finden und es darf keine Entschuldigung sein, einfach darauf zu warten, bis sich die Rahmenbedingungen wieder verbessern.
Dann vielleicht noch ein letzter Aspekt, aber der ist damit absolut verwandt. Also in Deutschland wird ja hauptsächlich beklagt, dass wegen psychologischen Faktoren, aber auch wegen Unsicherheiten eigentlich die Privatwirtschaft nicht genug investiert. Und jetzt wäre meine Frage, was habt ihr schon in euren Gesprächen hier vor Ort, aber auch vielleicht mit chinesischen Unternehmen, habt ihr da festgestellt, dass ja an die wird ja ähnliche Forderungen auch herangetragen. Funktioniert es hier besser? Sind die hier gerade groß im Cash in ihre eigene Industrie reinstecken oder sind die eigentlich auch eher zurückhaltend? Gut, Stichworte fallen uns alle ein. Trump, Zoll, Pipapo, Überkapazitäten. Wie funktioniert so das ein bisschen? Wer steuert das da besser? Deutschland mit dem Appell, sagen wir mal so. Sondervermögen ist jetzt eigentlich nicht für die Industrie gedacht gewesen, aber wir haben ja auch so irgendwie Energie, Strompreise und all solche Diskussionen. Oder ist da die chinesische Seite ein bisschen pragmatischer und hat da vielleicht irgendwie andere Tricks, von denen wir uns auch was abgucken können? Wie kriegt man die Unternehmen zum Investieren?
Ja, spannende Frage. Ich habe das, da kann man eigentlich auch jetzt direkt Beobachtungen aus den letzten Tagen heranziehen. Denn ich meine, genau das, was vielleicht auch gilt für die Produktentwicklung und für die Marktreife von Produkten, scheint es mir so, dass es hier doch eher eine Bereitschaft gibt, nicht gleich den riesengroßen Wurf zu machen, sondern dass man eben sagt, ich investiere jetzt vielleicht mal nur einen kleinen Bereich und verbessere eben auch nur einen kleinen Teil. Und dann schaue ich, wie das läuft. Und wenn es jetzt nicht läuft, dann kann ich das korrigieren, dann probiere ich es nochmal anders. Und wenn es gut läuft, dann nehme ich mir den nächsten Schritt vor. Und das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass man nicht sagt, ich muss gleich meine gesamte Fabrik digitalisieren oder ich muss gleich die gesamte Maschinerie austauschen, sondern ich könnte ja auch sagen, ich mache das Stück für Stück. Dann tut es vielleicht nicht so weh, wenn es dann doch nicht funktioniert. Und trotzdem kann ich die Erfolge auch schon relativ früh sehen und das motiviert mich dann auch weiterzumachen.
Wir hatten vor einiger Zeit schon, das war jetzt allerdings nicht auf dieser Reise, aber in diesem Jahr, in Deutschland ein Gespräch mit einem bekannten Ökonomen, und der eigentlich den chinesischen Unternehmen auch geraten hat, den privaten. Man muss ja mal sagen, die chinesische Wirtschaft ist ja eigentlich wahnsinnig riesig und sehr zu differenzieren. Man hat den privaten Sektor, den staatlichen, groß, klein und so. Und dessen Rat war an den Unternehmen natürlich zu sagen, jetzt keine großen Investitionen machen, in der Tat, jetzt Cashflow sichern, sozusagen Resilienz aufbauen, ja, sicher gehen, aber natürlich über die Zukunft nachdenken. Und genau in dem, was ich schon vorher gesagt habe, also zu sagen, wie können wir diese Krise jetzt nutzen, dass wir die Dinge machen, die wir sowieso mal machen müssen, die wir vielleicht schon lange hätten angehen können, aber als die Auftragsbücher voll waren, haben wir natürlich produziert. Das fahren wir jetzt natürlich ein bisschen runter, da sind wir jetzt vorsichtiger. Aber wir bereiten uns auch darauf vor, irgendwann wird es wieder hochgehen. Und ich glaube auch, irgendwann wird es auch wieder starten. Bei Deutschland bin ich mir eigentlich nicht mehr so ganz optimistisch, weil wenn die Rahmenbedingungen so schwierig sind, wie wir es im Moment in Deutschland sehen, dann kann man natürlich, und das sage ich auch als Historiker, dann kann eine Volkswirtschaft in eine Situation geraten, wo sie nicht einfach wieder rauskommt. Und dann helfen auch moralische Appelle nicht mehr. Und es braucht schon eine bestimmte Grundlage, damit es überhaupt ziehen kann.
Ja, also Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt's dann ungefähr wann nachzulesen? Gibt's irgendwie vom Verlag eine Deadline oder so?
Ja, das treibt einen dann immer so ein bisschen. Wir haben keine Deadline momentan und wir versuchen so schnell wie möglich zu schreiben, weil das Thema uns schon auch sehr unter den Nägeln brennt und wir glauben, dass man die Informationen auch schnell braucht. Also wir
dranbleiben.
Wir schreiben schnell.
Ja, wir bleiben dran, genau. Okay. Bleiben dran.
Super, ja. Also dann erstmal danke für das Gespräch heute und we stay in the conversation.
Absolut.
Okay.
Ja, danke dir.
Der Kalender mit Veranstaltungshighlights des CNBWs und den Freunden und Partnern. Wir beginnen mit einer Online-Veranstaltung von unserem CNBW-Arbeitskreis China-Geschäft von KMU im Wandel. Das Thema Umgang mit dem chinesischen Wettbewerb, Kostenmanagement, Lokalisierung, De-Risking. Online von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Das China-Forum Bayern veranstaltet China 2025, ein Jahresrückblick, und zwar am 8. Dezember in München und dann am 9. Dezember in Büchenbach bei Nürnberg. Dann Sino-German Center at Frankfurt School veranstaltet online What do Chinese people think about Germany? Das ist am 11. Dezember. Die Stars for Leaders of the Future veranstalten online am 16. Januar Complexity is Destiny, Orientation in Times of No Direction mit Professor Jing Huang. Und wenn es vielleicht auch noch ein bisschen früh ist, dann noch etwas, und zwar das Konfuzius-Institut am 4. Februar. Architektur in China, Einblicke in die traditionelle chinesische Baukunst. Und da wäre ich sehr gern dabei, ist allerdings live und vor Ort in Freiburg. So, das war's jetzt für heute, ein klein bisschen länger als sonst, aber wir hatten ja auch eine längere Pause dafür. Wir sehen uns dann entweder am Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres 2026. Bis dahin und tschüssi!